Bin immer froh, wenn meine Stimme ausreicht. Und ich kein elektronisches Gerät brauche. Aber wer von euch ist Techniker? Ja? Donat, du kennst sowas, oder? Wer kann mit sowas was anfangen?
Den roten Knopf,
genau, der Notaus. Ich habe vor vielen, vielen Jahren in Linz die HTL gemacht und dann haben wir auch solche Tests unter anderem einmal gemacht. Jetzt brauche ich, was an denn? Ich hab mich vorher umschauen müssen. Wolfgang, hä? Na, so, Stefan, dann bist du dran, du hilfst mir. Timo. Dann musst du nochmal kommen. Ja? Wo sind die? Also wenn ein neuer wenn ein neues Material entwickelt wird, ob das jetzt ein Stoff ist oder vielleicht irgend so ein, was könnte es sein, Kompositverbundwerkstoff, oder vielleicht kennst du das da vielleicht auch, ja, im Möbelgeschäft, so ein neuer Stoff, so ein neues Werkstoff. Ein neues Material, das muss einmal getestet werden, oder? Ja? Sagt einmal eure Kräfte. Also, und was, wie weit wird das getestet? Bissel? Ja? Schauen, wie weit sie sich, wann sie sich zum Biergen anfangen, wie weit wird so ein Material getestet? Bis es. Boah, bist du narrisch. Immer doch, ich schaff's. Unter anderem testet man dann, wer ist stärker, gell? Also, es wird. Dürft es ruhig probieren. Oder vielleicht so, probier es so fast. Es gibt ja die breite und die schmale Seite. Schaut mal, ob ihr stärker seid als sie. Also genau, das ist ganz entscheidend wichtig, dass so ein Material getestet wird. Warum? Warum ist es wichtig? Warum ist es wichtig, dass so ein Stoffbandel, irgendein Teflonstück, eine Teflonschnur, eine neue Holzverbindung, warum muss das getestet werden? Wann ist die Bruchstelle oder die Belastungsgrenze erreicht? Ja? Stell dir vor, das ist nicht getestet, du hast einen Sicherheitsgurt im Auto und der hält nicht recht viel aus. Ja? Oder so ein Möbelstück und da ist eine Matratze oder was auch immer drauf und das ist nach 2 Monaten schon kaputt, sollte aber 10 Jahre halten. Also von daher ist es ganz, ganz wichtig, dass Material getestet wird. Wenn es nicht bricht, dann kann ich es nur mal verwenden. Passt da. Okay, es ist, ich wollte es zu Hause nicht ausprobieren, aber es ist doch. So, warum diese Einführung? Test bis ans Limit. Nochmal, ist ganz wichtig bei so einer Materialprüfung. Eines der Dinge, die mich besonders überzeugen als einen alten Skeptiker, wenn es um die Bibel geht, ist, dass das nicht einfach nette Geschichten sind von Leuten, denen es gut gegangen ist, die toll, was die was erlebt haben, durch das, was sie geschrieben haben, erfolgreich waren und viel Geld eingeheimst haben. Ganz im Gegenteil. 300 Jahre lang, und das wisst ihr viele von euch, ja, 300 Jahre lang sind Christen verfolgt worden. Nicht überall und nicht immer, aber sind verfolgt worden. 11 der Apostel sind an qualvollen Tod gestorben. Wenn die sich das alles ausgedacht haben, Lügner machen schlechte Märtyrer, hat Emanuel gesagt. Und du fragst dich manchmal, warum lässt Gott Schwierigkeiten zu? Fragst du dich das? Übrigens, ich habe nicht alle Antworten, gell? Das hätten sich Christen damals am Anfang der Gemeinde auch fragen können. Warum werden wir verfolgt, links und rechts? Ob von Nachbarn, jüdischen Familienangehörigen, vom römischen Staat. Ich habe irgendwann mal gelesen, dass der Apostel Petrus von Christen verraten worden ist und in Rom ausgeliefert worden ist und dann dort gestorben ist als Märtyrer. Von Christen. Die haben Probleme gehabt, schon in der ersten Generation. Du stehst da und vielleicht als Petrus oder wer auch immer, egal, es kann ein anderer Mitarbeiter da sein, und du schaust vielleicht nach 10, 20, nach 30, nach 50 Jahren auf das, was du, wo du für dich, wofür du dich investiert hast. Oder Johannes, bleib mal bei ihm, weil das ist der Schreiber der Offenbarung. Und du schaust zurück auf dein Leben und du schaust zurück auf das, wofür du dich investiert hast, und du siehst ganz viel. Und du fragst dich, wie kann das sein? Also mich würde es nicht wundern, wenn es dem Johannes, dem Schreiber der Offenbarung, auch mal so gegangen ist. Aber unter anderem, der Gedanke, der gefällt mir, also der spricht mir an, der ermutigt mich. Material muss getestet werden. Und dann zeigt es seine Widerstandskraft. Die Gemeinde Jesu ist getestet worden. Die Apostel und andere, Johannes selber, der Autor der Offenbarung, über den ihr die letzten Wochen gehört habt, er ist getestet worden, um zu zeigen, dass das, worauf er steht, woran er glaubt, was er schreibt, dass das hält, dass das tragfähig ist, auch in Krisen. Jetzt kommt als nächstes. Ich bringe euch ganz liebe Grüße aus Enns mit. Dort wohne ich. Liebe Grüße von meiner Familie. Wenn ihr ein Foto von meiner Familie sehen wollt, da hinten auf dem Infotisch habe ich eine Karte, da ist auch meine Familie drauf. Letztes Jahr war in Enns Landesausstellung. War jemand dort? Ja? War ganz interessant, auch für mich als einen zugereisten Enser. Und unter anderem, wir haben es einmal am Anfang dieser Ausstellung ganz toll erwischt. Wir sind in der Kirche, in einer der ältesten Kirchen wahrscheinlich Österreichs, in Lorch, ein bisschen außerhalb vom Stadtzentrum, waren wir dort und da war gerade eine Führung runter in die Katakomben. Da gibt es ja eine alte römische Siedlung, da gibt es ein Haus von einem Hauptmann und auch, man sieht Ausgrabungen von kirchlichen, also Kirchengebäuden, wo nur die Grundmauern da sind. Und dann unter anderem, das hat mich angesprochen, das war ein Opferstein, der wahrscheinlich gerade so außerhalb von dem Gebäude des römischen Hauptmanns gestanden ist. Und ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie oft das war, war es einmal im Jahr oder alle paar Jahre hast du dorthin kommen müssen und ein paar Weihrauchkörner dort in eine Schale, die da drauf war, so eine Kupferschale und da war Asche drinnen und da wirfst du Weihrauch hinein. Und du zeigst damit Ehre dem Kaiser in Rom. Und da gibt es unter anderem, das ist gut dokumentiert, da gab es den Florian, heute für Katholiken vor allem, der heilige Florian, der in der Pension aus St. Pölten gekommen ist und sich eingesetzt hat für Christen, die gefangen genommen worden sind. Und dann sagen sie, Florian, komm, alles, was du machen musst, damit das alles wieder passt und so, träufel da ein bisschen was rein in die Schale. Musst du nicht dran glauben, ja? Aber ein bisschen den Kaiserkult huldigen. Und er sagt, nein, das kann ich nicht. Christus ist Herr. Und unter anderem war er einer von denen, die dann in Enns ersäuft worden sind. Das ist das Zeugnis von Menschen, die vor uns gegangen sind. Die gesagt haben, Christus ist Herr. Und diese Materialprüfung bestanden haben. Also mir hat das demütig gemacht, wie ich dort vorgestanden bin. Wir schauen uns heute an, eine Bibelstelle, wir haben es schon gehört, ihr habt ja jetzt die Sendschreiben gehört die letzten Wochen, ja, stimmt das? Und jetzt sind wir bei dem vorletzten Sendschreiben an die Gemeinde in Philadelphia, ja, von dort kommt das her. Vielleicht nur ganz kurz was auch nur was zum Hintergrund. Übrigens, wenn ihr was wisst, nachher kommt es und erzählt es mir was, ich möchte dazu zulernen. Wenn ich sage, Stefan, dürft ihr mich auch korrigieren. Es gab unter anderem in der jungen Gemeinde auch viele Juden. Und wenn du als Jude gläubig geworden bist an Jesus, dann früher oder später bist du aus der Synagoge ausgeschlossen worden. Und aus der Synagoge ausgeschlossen zu werden, ich meine, das ist nicht einfach nur so, dass du sagst, na, Entschuldigung, du kannst heute da nicht reinkommen. sondern du bist ausgeschlossen aus der Lebensgemeinschaft. Und du bist auch ausgeschlossen unter anderem, also es gab eine Liste, wo die Juden draufgestanden sind, zum Beispiel halt in Philadelphia, die zur Gemeinde der Juden gehören, und die sind draufgestanden auf einer römischen Liste, und die Juden waren ausgenommen von diesem Kaiserkult, dass sie dem Kaiser opfern müssen. Und wenn du nicht mehr zur Synagoge, zur Gemeinde gehörst, wirst du von dieser Liste gestrichen. Okay? Also das hat weitreichende Auswirkungen. Und vielleicht kommst du eines Tages an einem Sabbat, kommst du zum Synagogenhaus und versuchst reinzugehen, und jemand schaut raus und sagt, na, du darfst nicht rein. Die Tür ist zu. Ich habe die letzten Wochen ein bisschen mit dem Hebräerbrief auch beschäftigt, und faszinierend. Kein Wunder, dass Juden auch dabei waren, die gesagt haben, da steht so viel auf dem Spiel. Lohnt sich das wirklich? Keine Synagoge mehr. Keine Priester, der für dich betet und Opfer bringt im Tempel, solange es den noch gegeben hat. Keine Gemeinschaft mit deinem Volk. Lohnt sich das wirklich? Ist das wert, dieser Jesus? Und im Hebräerbrief unter anderem, jetzt hole ich sie aus. Da geht es darum, dass Christus größer ist als die Engel, als Mose, größer als der alte Bund. Das steht auf dem Spiel. Wenn du zu Jesus kommst, ist die Tür verschlossen. Wir kommen jetzt zu der Gemeinde in Philadelphia. Philadelphia ist, ich habe das spannend gefunden, ich habe gedacht, wie der Christ, der mich gefragt hat, bitte, also du bist dran über Philadelphia, über Offenbarung, ich meine, Offenbarung muss das sein, ist nicht so mein, ich tue mir ein bisschen schwer, also mit dieser ganzen Symbolik und so, ich mag es eher ein bisschen auf den Punkt, ich mag Markus-Evangelium, ja, zack, auf den Punkt. Und die ganzen Interpretationen, ja. Und dann komme ich drauf, das steckt so viel drinnen. Philadelphia war in Kleinasien, heutige Türkei, ist eine der Städte, die auf, in diesem Poststraßennetz auch war, römisches Straßennetz, gut vernetzt. Philadelphia hat einen sehr fruchtbaren Boden gehabt. Es gab dort viel vulkanische Tätigkeit. Irgendwo in der Nähe ist ein Vulkan. Philadelphia war auch keine alte Stadt. Also zurück zum Boden. Durch den vulkanischen Boden war das sehr, also die Sachen haben sind gut gewachsen. Unter anderem haben die sehr guten Wein produziert. Eine der besten im ganzen Römischen Reich. Philadelphia war nicht so alte Stadt. Was heißt Philadelphia? Genau, Philadelphia, also Bruderliebe, da hat es was war das für Reich, schnell? Also eben so ein Herrscher da gegeben im 2. Jahrhundert oder 3. Jahrhundert vor Christus, der hat diese Stadt gegründet oder umbenannt, und weil er seinen Bruder so gern gehabt hat, den Attilus oder Attus. Und 17 nach Christus hat es ein großes Erdbeben dort gegeben und ganz, ganz viel ist kaputt gegangen. 1200 Jahre lang gab es in Philadelphia eine starke christliche Gemeinde. Die haben eine große Kirche später auch gebaut. Kannst du googeln, interessant, die haben riesengroße Säulen, die heute noch stehen. Um 1200 nach Christus ist die Kirche dem Erdboden gleich gemacht worden, und das Osmanische Reich hat kurzen Prozess mit Christen gemacht. Sehr brutal. Das ist ein bisschen Hintergrund zu Philadelphia. Ich würde sagen, wir lesen jetzt und wir können gemeinsam, das ist die Übersetzung, neues Leben Übersetzung, also nicht neue Welt, gell, keine Sorge. Genau. Johannes schreibt hier: Schreibe diesen Brief dem Engel der Gemeinde in Philadelphia. Das ist die Botschaft dessen, der heilig und wahrhaftig ist und der den Schlüssel Davids hat. Was er öffnet, kann niemand schließen, und was er schließt, kann niemand öffnen. Ich weiß alles, was du tust, und ich habe eine Tür für dich geöffnet, die niemand schließen kann, denn du bist nicht stark, aber hast an meinem Wort festgehalten, an meinem und meinen Namen nicht verleugnet. Ich werde einige von denen, die zum Satan gehören, sie lügen, denn sie geben sich als Juden aus, sind es aber nicht. Ich werde sie dazu bringen, zu kommen und sich vor deinen Füßen niederzuwerfen. Sie werden erkennen, dass ich dich geliebt habe, weil du meinen Befehl befolgt hast, geduldig zu warten, werde ich dich vor den schweren Zeiten der Prüfung beschützen, die über die ganze Welt kommen wird, um alle zu prüfen, die auf dieser Erde leben. Ja, ich komme bald. Halte an dem fest, was du hast, damit dir niemand deinen Siegeskranz nimmt. Wer siegreich ist, den werde ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen und er wird ihn nie verlassen müssen. Ich werde ihn mit dem Namen meines Gottes kennzeichnen und er wird Bürger in der Stadt meines Gottes sein, in dem neuen Jerusalem, das von meinem Gott aus dem Himmel herabkommt. Und mein neuer Name wird auf ihm geschrieben stehen. Wer bereit ist zu hören, der höre auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Soweit der Brief an die Gemeinde in Philadelphia. Gehen wir nur ganz kurz zurück und schauen uns den Text ein bisschen an. Es gibt viel, was man da raus oder worauf man den Blick richten möchte. Ich möchte mich bemühen, mich zu konzentrieren. Also wer schreibt hier? Oder wer spricht hier? Wer spricht hier? Johannes als Schreiber ist ja nur der, der aufschreibt. Jesus spricht hier. Du gehst zurück, Kapitel 2 oder 1, der Menschensohn spricht hier. Jesus. Und wie stellt er sich vor? Als der heilig und wahrhaftig ist und einen Schlüssel Davids hat. Was heißt das? Wer ist heilig und wahrhaftig? Es gibt nur einen, der heilig und wahrhaftig ist. Ja? Der Gott des Alten Testaments teilt seine Ehre nicht. Und die Juden haben gewusst und fest daran geglaubt, es gibt nur einen, der wahrhaftig ist. Und irgend so ein Mensch, der gekreuzigt wird, wie soll der das sein? Das ist ja Gotteslästerung. Aber Jesus, genau das sagt er. Er ist der Heilige und Wahrhaftige. Jesus ist Herr. Jesus ist Gott. Die Schlüssel Davids. Die Autorität des Königs, der versprochene jüdische König, schwingt mit hier, oder? Da ist noch ganz viel drinnen. Gell? Und dann, was er öffnet, kann niemand schließen. Heute wird auch noch manchmal, gell? Stadtrecht und so, jemand einen Schlüssel übergeben, hat viel symbolische Bedeutung heute, aber damals hat es viel bedeutet. Ich weiß alles, was du tust. Also Gott, nicht einer der, wie er durch Spion überall reinschaut, also ein bisschen, jetzt fällt mir das Wort gerade ein, jemand, der halt immer die Leute ausspioniert, ja, Detektiv, sondern wir Hirte, wir haben das heute schon gehört, Gott, der alles weiß, der das weiß, wie es der Gemeinde geht in Philadelphia. Und ich habe eine Tür geöffnet, eine Tür für dich geöffnet, die niemand schließen kann. Was schwingt damit? Ich glaube unter anderem, also ich würde mich gerne eines Besseren belehren lassen, wenn das nicht stimmt. Aber ich glaube, was ganz wichtig ist, ich muss den Text hier zuerst mal verstehen, versuchen, wie er für die ersten Empfänger gedacht ist. Und ich bin nicht der erste Empfänger, sondern damals, vor circa 2000 Jahren, die Gemeinde in Philadelphia. Ich bin in erster Linie jetzt mal Beobachter. Und zuallererst gilt der Text für Philadelphia. Und ich kann mir gut vorstellen, das kommt in anderen Briefen auch durch. Da schwingt ganz viel mit an ihrer regionalen Leben, also in ihrer konkreten Lebensrealität. Also ich glaube, dass da der Herr was ganz konkret anspricht. Wir können es nur ahnen. Wir haben Ahnen, also es gibt Kommentare und die Ahnung ist, also das ist zum einen die Tür, die Jesus hier aufmacht, ist zum einen eine Tür zu Frieden und Gemeinschaft mit Gott, die bis dahin verschlossen war. Also wenn du an Jesus glaubst, dann bist du mit Gott verbunden? Du darfst ewiges Leben geschenkt haben, weil Jesus diesen höchsten Preis, den Kaufpreis bezahlt hat am Kreuz. Es könnte aber auch sein, diese offene Tür, dass das Möglichkeiten sind zu Mission, zu Evangelisation, dass sie von ihrem Glauben weitererzählen. Dass Jesus jetzt sagt, ich habe eine Tür aufgemacht und niemand kann sie schließen, obwohl es viele gibt, die gegen euch sind. Diese jüdische Synagoge, wahrscheinlich waren auch viele einflussreiche und reiche Juden in Philadelphia, auch wenn es viele von denen gibt, die euch nicht wohlgesonnen haben. Ich habe eine Tür aufgemacht, die niemand schließen kann. Und wie viele Briefe gibt es an Gemeinden von diesen sieben, wo Jesus nichts auszusetzen hat? wo er sie nur ermutigt, wo er nicht irgendwie den Finger auf ein Problem legt. Wie viele gibt es von diesen 7? 2. Eine habt ihr schon gehört, das war die Gemeinde. Weiß es noch jemand? Die zweite, gell? Smyrna war es. Und hier Philadelphia. Er ermutigt sie einfach, festzuhalten an dem, was sie haben, woran sie glauben und für das, was sie stehen und leben. Haltet fest, halte fest an dem, was du hast. Du wirst siegreich sein. So, wir könnten jetzt noch auf vieles eingehen hier, aber ich möchte auch eure Aufmerksamkeit nicht überspannen. Ein paar Sachen. 3 Gedanken eigentlich, die ich herausnehmen wollte. Man könnte viel anderes auch noch. Das erste ist, Jesus sagt dir, ich weiß, was du tust. Er weiß um die Situation, er weiß um das Engagement, um das Ringen. Und das ist erstens mal tröstlich, oder? Und ich glaube, jetzt aus unserer Beobachtersituation dürfen wir das auch auf uns sprechen lassen. Wir glauben an einen Gott, der weiß. Der weiß, in welcher Situation wir stehen. Der weiß um deine Bemühen, um dein Bemühen. Der weiß um dein auch Versagen. Aber Gott, der liebt. Ja, ein Herr, der da ist, wie ein guter Hirte. Und da sagt er, ich habe eine Tür für dich geöffnet. Philadelphia manchmal wieder überschrieben als die missionarische Gemeinde. Was für Tür das damals war, weiß ich nicht ganz genau. Aber er hat eine Tür geöffnet und niemand kann sie schließen. Welche Türen hat Gott für uns geöffnet? Ja, genau, das ist immer die erste. Aber ich glaube, da gibt es noch viel, zumindest andere, ich glaube, dass es mehrere Türen sogar sind. Und halte fest an dem, was du hast. Halte fest an dem, was du hast. Lass dich ermutigen heute. Lass dich ermutigen in deinem Glauben an Jesus. Und ganz konkret festmachen möchte ich es an diesem Bild. So, ich habe eine Tür mitgebracht. Das ist meine Tür, meine Bürotür. Ich zeige euch die schönere Seite. Timo, Stefan, helft sie mir bitte. So, jetzt, ja genau. So. Jetzt ganz festhalten. Das sind zwei starke Männer, gell? Super stark. Jetzt komme ich als so ein bisschen ein Schwachoni, ja, sieht man sofort. Ich habe nicht so viel trainiert und ich versuche die Tür aufzumachen oder die Tür zu schließen. Schaffe ich das, wenn da zwei starke Typen da stehen? Ja. Wenn da jemand steht, der stärker ist als ich, dann habe ich keine Chance. Ich kriege die Tür nicht auf oder ich kriege sie nicht zu. Wer hat die Tür aufgemacht für Philadelphia? Jesus, der die Schlüssel des König Davids hat, der Herr der Herren. Er ist der Starke. Ja? Halleluja. Ja? Also wenn er sie aufmacht, keiner kann die schließen und keiner kann die aufmachen. Was für eine Ermutigung. So, und jetzt ganz konkret, wo sind die Türen, jetzt springe ich ganz schnell, wo sind die Türen, die Gott für uns geöffnet hat? Du, ich weiß es nicht ganz genau, was die Tür ist, vor der du stehst. Ja? Ein paar Lektionen draus. Was machst du, wenn eine Tür verschlossen ist? Boah. Ja? Du brauchst keine Tür eintreten, die verschlossen ist. Und ganz konkret, so jetzt ein bisschen, ich habe gesagt, ich soll ganz kurz auch erzählen von unserer Arbeit. Wir stehen ja seit so circa 60 Mal im Jahr auf der Straße und sprechen mit Leuten. Und ich will auch da, wenn ich mit Leuten auf der Straße spreche, oder egal, auch in der Verwandtschaft und so, vor Arbeitskollegen, muss immer wieder darauf aufpassen, dass ich nicht Türen eintrete, die verschlossen sind. Und wenn jemand nicht will, wenn jemand keine Zeit hat, ob das jemand ist, der mit 2 Einkaufstaschen Handy in der Hand und mit seiner Frau streitet, wahrscheinlich keine gute Zeit, dass ich den anspreche, außer ich kann einem helfen, ja. Und dann frage ich, will er. Aber die Frage ist, wo sind geöffnete Türen? Übrigens, vielleicht, manche Türen muss man vielleicht auch mal schmieren, gell? Kann auch sein. Also vielleicht dehne ich jetzt das sehr aus, aber wie kann man Türen schmieren? Manchmal muss man beten für Menschen, oder? Ja? und dranbleiben. Und manchmal musst du lang dranbleiben. Und dann ist es nicht die Zeit, sie anzupredigen, sondern einfach da zu sein. Gibt es ganz viele Situationen. Ihr kennt das auch, oder? Aber wenn Jesus eine Tür aufmacht, dann brauche ich sie auch nicht eintreten. Und wenn da Gelegenheit da ist, man merkt, oh, da fragt jemand. Oder das ist jetzt einfach einmal eine Zeit, wo wir nicht abgelenkt werden. Eine Zeit, wo du nachfragen kannst und du, wie geht's da wirklich? Nur ein Beispiel. Kann das eine Tür sein, die offen ist? Wo sind Türen, die Gott für dich oder für euch als Gemeinde geöffnet hat? Letztendlich weiß ich das nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere von euch eine Ahnung vielleicht hat, da ist eine Tür, die offen ist. Ich gebe euch ein Beispiel von mir. Jetzt hat das Jahr ist noch nicht so alt und ich arbeite ein paar Stunden, also 10 Stunden in der Woche maximal, also ungefähr, in einem Büro von einer Bäckerei in Linz. Und da hängt im WC so ein Aufklappkalender. Kennt das jemand? Ich hab's. So sehr collagenmäßig und für Jugendliche. Und da war ein alter Kalender drinnen vom letzten Jahr, noch kein neuer. Und dann finde ich einen. Denke mir, okay, dann nehme ich mit, vielleicht hänge ihn einfach auf. Warum nicht? Ich habe mir nichts dabei gedacht. Komme ins Büro rein, lege den einfach auf den Tisch, noch gar nicht ins WC. Ich habe mir nichts dabei gedacht. Und dann kommt eine junge Kollegin und sagt, war voll cool, super, dass du den mitgebracht hast. Ich lese den so gerne. Ja, die hat mir glauben, was ich weiß, nicht viel am Hut. So. Aber vielleicht ist die Tür jetzt offen, dass ich mal anklopfe, sie mal einlade oder sie und ihren Freund, aber gehen wir da mal Bier trinken, was auch immer. Und dann schauen wir, wie weit die Tür aufgeht. Das ist für mich ganz eine konkrete Situation. Und manchmal vielleicht vor der Tür gar nicht, brauchst du nicht schrecken, wenn die Tür noch geschlossen ist. Vielleicht ist sie schon entsperrt, ja? Vielleicht muss man klopfen. Einfach mal ausprobieren. Und manche Türen, die sind sperrangelweit offen. Ich weiß nicht ganz genau, was die Situation damals in Philadelphia war. Ich kann mir gut vorstellen, dass die gesagt haben, boah, die haben direkt was anfangen können, damit weil es genau in der Lebensrealität von ihnen reingesprochen hat. So ist unser Gott, gell? So kommuniziert er. Wo ist die Tür, die Gott für dich geöffnet hat? Gibt's die? Gibt's irgendjemanden von uns, wenn du Jesus liebst, der keine offene Tür hat? Kann es sein, dass jede Tür zu ist? Unwahrscheinlich, oder? Das ist unwahrscheinlich. Irgendwo muss da eine offene Tür sein. Und wenn du an der Tür, die ist zu, dann ist irgendwo anders eine Tür offen. Dann such weiter. Aber vielleicht stehst du genau davor. Ich kenne deine Lebenssituation nicht, aber Gott kennt sie. Und wenn er sie damals ermutigt hat, die Christen in Philadelphia, kann er das auch heute? Er will, oder? Danke euch. Stellst du das vielleicht zurück für mich? Super. Noch ein konkretes Beispiel aus den Einsätzen, die wir so machen. Wir sind jetzt, wo es nicht so warm draußen ist, sind wir viel auf Bahnhöfen. Und da gibt es viele Menschen, die dort sich aufhalten. Also jetzt war ich letzte Woche in Wien am Hauptbahnhof. Und dann suchen wir ein Gespräch mit jemandem, der halt nicht gerade hetzt, sondern vielleicht irgendwo abseits gerade steht. Die meisten hängen entweder in ihrem Handy oder was auch immer. Aber es ist erstaunlich, wie viele du von denen ansprechen darfst. Unter anderem komme ich mit einem Syrer ins Gespräch. Das war so ein freundliches Gespräch. Moslem, aber so respektvoll, das war genial. Dann gleich gerade davor stand eine junge Student, also eine junge Frau vor einem Einkauf, vor einem Geschäft, so ein Souvenirgeschäft, und die hat scheinbar gerade gewartet. Stellt sich nachher raus, das war eine tschechische Studentengruppe und die waren halt alle drinnen einkaufen und sie war heraus und hängt am Handy. Und dann spreche ich sie an sehr nettes Gespräch gewesen. Und sie sagt dann nach gar nicht allzu langer Zeit, sagt sie, ja, also ich glaube nicht an Gott oder dass es sowas gibt, aber irgendwie möchte ich schon. Ja? Ich möchte schon glauben. Interessant. Übrigens, also mein Zugang ist so, ich möchte ein, zwei Fragen stellen am Anfang. Ich gehe auf jemanden zu und sage, darf ich Ihnen eine Frage stellen? Darf ich Ihnen zwei Fragen stellen? Nicht mehr. Nicht die Leute überfordern. Nicht hingehen und sagen, 10 Fragen über was auch immer, Religion. Irgendwas, eine Frage, die sie abholt dort, wo sie sind. Ja? So nach dem Motto hier in Wös. Was glauben Sie, was braucht Wös? Ja? Oder wir haben so, hinten habe ich es auch liegen, so Kärtchen, da steht vorne drauf, ist da jemand? Und einfach, darf ich Sie fragen, was kommt Ihnen als erstes in den Sinn, wenn ich Ihnen die Frage, also bei dieser Frage, ist da jemand? Genau, genau, das sagen ganz, ganz viele. Und hin und wieder, ich bin echt erstaunt, passiert es, dass jemand sagt, naja, vielleicht gibt es einen Gott. Als erste Reaktion. Letztlich haben wir eine junge Frau, also jugendlich gekleidet, mittleren Alters, Managerin oder ich weiß nicht, was sie ist, aber sehr smart gekleidet. Und die haben wir angesprochen und dann das Erste, was sie gesagt hat, ist, ich glaube, es muss einen Gott geben. Also, das ist ja interessant. Ich habe gar nichts so interessant, dass sie das mit dem verbinden. Wie kommt das? Ja? Und dann haben wir eine halbe Stunde mit ihr geredet. Und dann finden wir heraus, die geht jeden Tag, wenn sie arbeitet, an einer Freikirche vorbei. Evangeliumsgemeinde Novum in Wien beim Hauptbahnhof. Ich sage, da sind Sie jederzeit herzlich willkommen. Am Freitag war das Wladimir ähnlich in Linz. Ein Mann, der mit seinem Hund Gassi geht. Dort in der Nähe vom Südbahnhofmarkt, falls es jemand kennt. Und zuerst sagt er, nein, ich will nicht. Seid Sie Zeugen? Ich sage, nein, kennen Sie welche? Und auf einmal fängt er an, ist interessiert, hört zu. Und am Schluss sagen wir schon, wir kommen da drüben von der Volksmission. Aha, was ist das? Da haben sie ein bisschen erklärt. Und sie sagen, du bist herzlich willkommen. Sagt, echt? Darf ich mit meinem Hund da kommen? Ich glaube schon, ja. Da kann ich dann nur sagen, die Tür steht offen. Ja? So, ein paar Beispiele. Übrigens machen wir das auch einmal im Monat hier in Wels und danke, wenn du dafür betest. Du kannst auch gerne nachher mehr Informationen von mir dir erfragen. Jetzt lesen wir, oder ihr geht durch die Offenbarung und durch die Sendschreiben. Ich glaube, zum einen darf uns das ansprechen als Gemeinde und ich frage, ich weiß es nicht. Ich weiß es jetzt nicht, wie die Gemeinde, die Mennoniten hier in Wels. Seid ihr so eine Philadelphia-Gemeinde? Ja? Dann lass dich trotzdem ermutigen. Diese 7 Gemeinden gibt es wahrscheinlich alle auch heute. Und manchmal sind wir vielleicht auch mittendrin. Und vielleicht darf es uns auch ganz persönlich ansprechen. Letztes Jahr haben wir so eine Predigtserie in unserer Gemeinde in Enns gehabt über die Sendschreiben. Und da sitze ich drinnen bei einer von diesen Predigten über eine Gemeinde und das trifft mich. Das ist genau meine Situation jetzt. Ich sage das jetzt nicht welche, du musst nachher zu mir kommen und mich fragen. Ja? Wo ist eine Tür, die Gott für dich geöffnet hat? Find's heraus. Gott möchte, dass wir eine missionarische Gemeinde sind, dass wir missionarische Christen sind, Jünger Jesu. Dass wir uns von ihm verwenden lassen, dass wir aktiv suchen nach Gelegenheiten, nach offenen Türen. Manchmal steht sie direkt vor dir, manchmal musst du sie aktiv suchen. Das habe ich schon gezeigt. Zum Abschluss. Ich habe leider kein Originalbild gefunden, aber es gibt einige Gemeinden, die haben das auf ihrer Ausgangstür. Das erste Mal, wo ich das gesehen habe, war eine anglikanische Gemeinde, die sehr lebendig und bibelgläubig ist, in England, in Bristol. Und da steht in alten Lettern, in so einer Holztafel über der Ausgangstür, You are now entering the mission field. Übersetzt, jetzt betrittst du Missionsfeld. Sobald wir hier rausgehen, betreten wir Missionsfeld. Der Herr Jesus möchte dich und mich verwenden, dass wir das, was wir bekommen haben, was wir geschenkt bekommen haben, seine Gnade, zu wissen, Gewissheit, ein Gott ist da, der mich liebt und trägt, die Ewigkeit ist sicher, dass ich das auch weitergebe. Nicht, dass ich den Leuten das aufzwinge und geschlossene Türen eintreten, das muss ich nicht. Aber es gibt immer wieder Türen, die offen sind. Davon bin ich überzeugt, das darf ich immer wieder erleben. Und manche offene Tür kapiere ich gar nicht einmal. Da bin ich manchmal auch blind, geht mir auch so wie dir. Ich möchte dich ermutigen. Vielleicht wirst du dir das mitnehmen, vielleicht nimmst du dir was anderes mit. Aber nimm dir eine Sache, eines mit. Ich möchte dich dazu ermutigen mit dem Bild, weil das hat mich ergriffen. Das Bild der offenen Tür. Und wenn wir heute herausgehen, betreten wir ein Missionsfeld. Das heißt, Lebenssituationen, wo Gott uns verwenden kann. Indem wir für Menschen beten, indem wir zuhören, indem wir helfen, indem wir von Jesus weitererzählen. Jetzt kommt bald Ostern und eine ganz konkrete Sache wollte ich euch auch noch zeigen, habe ich mitgebracht. Es gibt jetzt so ganz tolle neue Flyer, weil das Thema natürlich in aller Munde ist. Fridays for Future. Gell? Und das ist jetzt in der nicht Fridays, sondern Friday for Future. Das finde ich cool. Ist wirklich toll geschrieben. Wenn du sowas haben möchtest und auch das weitergeben kannst und möchtest, ich habe sowas mit. Wenn du Gebet suchst, wenn du merkst, du stehst vor einer offenen Tür oder vor einer Gelegenheit, dann such jemanden, mit dem du beten möchtest. Wenn du Fragen hast zu der Predigt oder was auch immer, dann darfst du gerne auf mich oder den Donat zukommen oder such dir jemanden deines Vertrauens. Ich möchte zum Abschluss noch beten. Herr Jesus, danke, dass du eine Tür damals für Philadelphia geöffnet hast, trotz aller Widrigkeiten, eine Tür, die niemand schließen hat können. Wir haben heute jetzt auch nur ein bisschen an der Oberfläche gekratzt vielleicht, aber wir erwarten, Herr, dass du zu uns redest, dass du uns leiten willst, dass du uns verwenden möchtest. Herr, wir möchten ganz neu von dir ermutigt werden, deine Liebe und Gnade erfahren. Und wir beten dafür, dass du uns dabei hilfst, zu sehen, wo ist eine offene Tür, die du aufmachst. Leite unsere Schritte, Herr. Wir möchten mit dir gehen und uns verwenden lassen. Amen.